Aus dem schon früher und dem soeben Gesagten kann man sehen, dass die drei Nutzzwecke der Taufe als eins zusammenhängen, gerade wie die Ursache, also Grundvoraussetzung, als da ist die Einführung in die christliche Kirche, die Wirkung, der Christ erkennt und anerkennt Jesus Christus, und Endzweck, also die Wiedergeburt des Menschen durch Jesus Christus. Und nochmals zusammengefasst in einem Satz: Der erste Nutzen ist, dass man ein Christ heiße. Der zweite aus diesem folgende ist, dass man den Herrn als Erlöser, Wiedergebärer und Heiland erkenne und anerkenne. Und der dritte ist, dass man von ihm wiedergeboren werde. Und wenn dies geschieht, so ist man erlöst und beseligt. Daher kommt auch, dass die Taufe von den christlichen Kirchen auf Erden das Bad der Wiedergeburt genannt wird. Und nun hier noch einige Aspekte zur Wiedergeburt, um das hier noch weiter zu vertiefen. Der Bund Gottes mit dem Fleisch des Menschen. Die Verbindung des Herrn mit dem Menschen ist so, dass sich das Reine mit dem Unreinen verbindet. Denn die Vorhaut, wie es ja mal ursprünglich hieß, war ja durchaus unrein. Dass die Verbindung des Herrn mit dem Menschen in einer Unreinheit ist, damit verhält es sich so. Und zwar jetzt geistig betrachtet. Die Taufe und Beschneidung im inneren Sinn bedeutet ja die Reinigung von Unreinheit. Der eigentliche, wesentliche Aspekt hierbei ist: Was ist Wahrheit? Bei Menschen gibt es gar keine reine, weil nämlich verstandesmäßige Wahrheit. Das heißt, es gibt keine reine göttliche Wahrheit, sondern die Wahrheiten des Glaubens, die bei Menschen sich finden, sind Scheinwahrheiten. Swedenborg bezeichnet sie als aperientiae veri, denen sich Sinnestäuschungen anschließen und diese die Falschheiten der Begierden, der Selbst- und Weltliebe. Solche Wahrheiten sind bei Menschen. Dennoch aber verbindet sich der Herr mit dem Menschen in diesem Unreinen. Denn er beseelt und belebt es mit Unschuld und Liebtätigkeit, also Nächstenliebe, und bildet so das Gewissen. Die Wahrheiten des Gewissens sind mancherlei, nämlich gemäß der Religion eines jeden. Und der Herr will sie nicht verletzen, weil der Mensch von ihnen erfüllt ist und eine Heiligkeit darein gesetzt hat, sofern sie nur nicht dem Guten des Glaubens entgegen sind. Der Herr zerdrückt niemanden, sondern er lenkt, was daraus ersichtlich ist, dass in jeglicher Glaubensmeinung innerhalb der Kirche solche sind, die mit einem Gewissen beschenkt werden. Das jedoch umso besser ist, je näher seine Wahrheiten den echten Wahrheiten des Glaubens kommen. Also was sehen wir daraus? Jeder Mensch, egal welcher Glaubensgemeinschaften, wird mit dem Gewissen beschenkt, wenn er nur nicht im Bösen ist, im Bösen der Eigenliebe, sondern sofern er im Guten seines Glaubens ist. Natürlich ist das Gewissen umso echter und umso feiner, je mehr man in der echten Wahrheit des Glaubens ist. Weil aus Glaubenswahrheiten von solcher Art das Gewissen gebildet wird, so ist klar, dass dasselbe im Verstandesgebiet des Menschen gebildet ist, denn das Verstandesgebiet ist es, das sie aufnimmt, nämlich die Wahrheiten. Weshalb der Herr dieses Gebiet wunderbar geschieden hat vom Willensgebiet. Wir haben also gerade gehört, dass der Verstand niemals wirklich die reinen Wahrheiten abbilden kann, weil er eben in Verbindung steht mit Scheinwahrheiten, mit Sinnestäuschungen und mit den Falschheiten der Begierden der Selbst- und Weltliebe, sofern er eben noch nicht vollkommen wiedergeboren ist. Aber das kann er ja nicht sein, denn er wird ja erst wiedergeboren, wenn er die Wahrheiten aufgenommen hat oder aufnimmt, und das bezeichnen wir als Umbildung. Weil aus Glaubenswahrheiten von solcher Art, nämlich der menschlichen Art, das Gewissen gebildet wird, so ist klar, dass dasselbe im Verstandesgebiet, das habe ich schon gesagt, des Menschen gebildet ist. Die, welche in den Trieben der Selbst- und Weltliebe sind, können gar nicht glauben, dass sie in so unsauberen und unreinen sind, wie sie es wirklich sind. Denn es ist etwas Behagliches und Angenehmes und Macht, dass sie ein solches Leben lieben, es jedem anderen Leben vorziehen und so meinen, es sei nichts Böses darin. Denn alles, was der Liebe und daher dem Leben eines Menschen günstig ist, das hält er für gut. Daher stimmt auch die Vernunft bei und spiegelt Falsches vor, das bestärkt und so sehr verblendet, dass solche gar nicht sehen, was himmlische Liebe ist, und wenn sie es sehen würden, so würden sie in ihrem Herzen sagen, es sei etwas Jämmerliches oder ein Nichts oder etwas Fantastisches, was das Gemüt wie in einem krankhaften Zustand erhält. Dass aber das Leben der Selbst- und Weltliebe mit seinen Vergnügungen und Lustreizen unsauber und unrein ist, kann jedem klar sein, wenn er aus dem Vernunftvermögen, mit dem er begabt ist, denkt. Die Selbstliebe ist es, aus der alles Böse hervorkommt, das die bürgerliche Gesellschaft zerstört. Aus ihr, nämlich eben aus der Selbstliebe, als aus einem unreinen Brunnen entspringt aller Hass, alle Rache, alle Grausamkeit, ja, aller Ehebruch. Denn wer sich liebt, der verachtet entweder oder schmäht oder hasst alle anderen, die ihm nicht dienen oder Ehre zeigen oder günstig sind. Und wenn er hasst, so atmet er nichts als Rache und Grausamkeit, und zwar in dem Maße, als er sich liebt. So ist diese Liebe zerstörend für die Gesellschaft und das Menschengeschlecht. Die Selbstliebe ist die unreinste im anderen Leben und schnurstracks entgegengesetzt der gegenseitigen Liebe, in welcher der Himmel besteht. Und weil aus ihr, wie gesagt, Hass, Rache, Grausamkeit und Ehebruch kommt, so stammt eben daher auch alles, was Sünde, Verbrechen, Gräuel und Entweihung heißt. Auch die besten Absichten anderer und selbst die Wohltaten, welche werden in Bosheit verkehrt. Hieraus wird deutlich, dass jene Triebe, nämlich die der Selbst- und Weltliebe es sind, die durch die Vorhäute vorgebildet und bezeichnet werden und die weggeschnitten werden sollen. Und wie gesagt, dieses Wegschneiden bedeutet im inneren Sinn die Erlösung oder auch die Wiedergeburt. Nochmals, niemand kann von jenen unreinen Trieben gereinigt werden, außer wer im Wahren ist. Aus dem Wahren, also aus der Lehre, erkennt man, was rein und unrein, was heilig und unheilig ist. Bevor man dieses weiß, sind keine Mittel da, auf die und durch welche die himmlische Liebe wirken kann, die fortwährend vom Herrn einfließt und nur im Wahren aufgenommen werden kann. Weshalb der Mensch durch die Erkenntnisse des Wahren umgebildet und wiedergeboren wird, und zwar nicht früher, als er mit ihnen ausgerüstet ist. Das Gewissen, conscientia, so heißt es bei Swedenborg, lateinisch, selbst wird, wie gesagt, durch die Wahrheiten des Glaubens gebildet. Denn es ist das Bewusstsein, conscientia est, des Wahren und Rechten, mit dem der Wiedergeborene beschenkt wird. Also dieses Gewissen und dieses Bewusstsein des Wahren und Rechten ist ein reines Geschenk Gottes. In jedweder Religion und auch für jeden Menschen ganz speziell, weil, wie gesagt, wir bilden das Gewissen ja in unserem Aufnahmeorgan, in unserem Verstand. Und der Verstand wiederum ist ein etwas unterschiedlicher oder auch unreiner Geselle, je nachdem, wie wir eben nun so gerade, in welchem Zustand wir sind. Und von daher ist auch das Gewissen natürlich sehr unterschiedlich, sehr eng vielleicht oder auch sehr weit und wie auch immer, auf jeden Fall sehr subjektiv, auch individuell. Aber es ist unser Gewissen und es ist ein Geschenk des Herrn. Dies ist, wie ebenfalls schon gesagt, auch der Grund, warum steinerne Messer oder wie sie genannt werden, nämlich messerförmige Schwerter vom Felsen, Gladii Petrarum, zur Beschneidung gebraucht werden, weil eben der Stein den Glauben bezeichnet. Abschließend noch ein Wort zu Wissen, Glauben und Liebtätigkeit, also zur gegenseitigen Liebe. Im anderen Leben macht nicht das Wissen der Erkenntnisse des Glaubens die Seligkeit aus, denn die schlimmsten, ja, die höllischen, können im Wissen derselben sein und zuweilen mehr als andere. Sondern es ist das Leben nach den Erkenntnissen. Denn alle Erkenntnisse haben zum Endzweck das Leben. Würden sie nicht um des Lebens willen erlernt, so wären sie von keinem Nutzen. Das Leben der Erkenntnisse des Glaubens ist kein anderes als das Leben der Liebtätigkeit oder eben, der, wie gesagt, der Nächstenliebe. Denn das Gesetz und die Propheten, das heißt die ganze Lehre des Glaubens mit allen ihren Erkenntnissen, besteht in der Liebe zum Herrn und in der Liebe gegen den Nächsten. Wie jeden offenbar ist aus des Herrn Worten bei Matthäus 22, 34 bis 39 und bei Markus 12, 28 bis 35. Wie schon ausgeführt, allein die Lehren oder Erkenntnisse des Glaubens sind dennoch höchst notwendig zur Bildung des Lebens der Liebtätigkeit, das ohne dieselben nicht gebildet werden kann. Es ist ja doch manchmal so, dass gesagt wird, müssen wir überhaupt die Lehren kennen. Es reicht doch, ein gutes Leben zu führen. Und Swedenborg beschreibt hier eben sehr eindringlich und deutlich, ja, wenn wir ein gutes Leben führen und sind in einem Glaubenszusammenhang, ist es gut, aber wir können gar nicht in einem Glaubenszusammenhang sein, wenn wir eine Lehre gar nicht haben. Und wenn wir kein gutes Leben führen, können wir auch nicht in einem Glaubenszusammenhang sein, weil wir das dann auch gar nicht glauben würden, weil es unserer Eigen- und Weltliebe entgegenstehen würde. Wir würden es gegebenenfalls nur sagen, aber nicht wirklich im Herzen meinen. Oder verstehen eigentlich auch nicht. Dieses Leben ist es, das nach dem Tode selig macht und ganz und gar nicht ein Leben des Glaubens ohne jenes, denn ohne Liebtätigkeit ist ein Leben des Glaubens nicht möglich. Das wird hier jetzt von Swedenborg auch nochmal gesagt. Die, welche im Leben der Liebe und der Liebtätigkeit sind, sind im Leben des Herrn. Mit ihm kann niemand durch ein anderes Leben verbunden werden. Hieraus ergibt sich auch, dass ohne Liebe die Wahrheiten des Glaubens durchaus nicht als wahr aufgenommen werden können. Das heißt, jene Anerkennung derselben, von der sie reden, eben nur äußerlich und mit dem Mund möglich ist, wofern sie nicht in der Liebtätigkeit eingepflanzt sind, also in der Nächstenliebe. Ich glaube sogar, dass Liebtätigkeit hier etwas weiter als Nächstenliebe gemeint ist, sondern dass hier die Liebe ganz umfassend, also auch die Gottesliebe, hier mit gemeint ist in diesem Ausdruck. Denn sonst würde das ja sozusagen herausfallen, nicht? Aus der Begrifflichkeit. Denn inwendig oder mit dem Herzen werden sie geleugnet. Wie gesagt, alle Glaubenswahrheiten haben zum Endzweck die Liebtätigkeit und wenn diese nicht in ihr wohnt, so werden sie inwendig verborgen. Das Inwendige stellt sich nach seiner Beschaffenheit heraus, wenn das Auswendige weggenommen wird, wie dies im anderen Leben geschieht. Dass es, nämlich das Leben, ohne Liebtätigkeit, nämlich allen Wahrheiten des Glaubens, ganz und gar entgegen ist. Also zum Beispiel unter Liebtätigkeit beschreibt ja Swedenborg, wie wir wissen, also auch die Liebe zur Kirche, also zu der inneren Kirche, auch zur äußeren natürlich, weil sie notwendig ist, als eine Art Rahmen, zur Gesellschaft, also das, dass der Mensch sich engagiert zum Beispiel, zur Familie, dass der Mensch in der Familie seinen Pflichten nachkommt, zu den Armen und Kranken und so weiter und so fort. Also ein ganz großes Spektrum. Er stellt die Hierarchie natürlich auf, dass die Tätigkeit innerhalb einer Kirche die wichtigste ist, weil sie das Allumfassende ist und das Äußere und das Innere umfasst, zur Gesellschaft auch, weil sie ein sehr breiten Wirkungsspektrum hat und zur Familie ebenfalls eine sehr wichtige Rolle ist, aber eben unter der Kirche und unter der Gesellschaft noch angesiedelt ist und so weiter und so fort. Also das heißt, die Liebtätigkeit wird von Swedenborg sehr ausführlich dargestellt, was sie nun darstellt. Ich komme jetzt zum Schluss. Ein Leben der Liebtätigkeit oder gegenseitigen Liebe im anderen Leben empfangen, wenn man keine im Leben des Leibes gehabt hat, ist also nicht möglich. Sondern das Leben desselben in der Welt bleibt ihnen nach dem Tode. Also Swedenborg sagt hier, dass die Lehre ein Mittel zum Leben ist. Und dass das Leben aber hier gelebt wird als Grundlage für das jenseitige Leben. Egal in welchem Glaubenssystem man sich befindet, es geht immer um das Leben, es geht immer um das Gute des Lebens, in welchem Glauben auch immer. Natürlich gibt es ein Inneres, wie wir das heute ja haben, durch die neue Kirche zum Beispiel, ein inneres Verstehen der Zusammenhänge, eine unmittelbare, sehr unmittelbare Verbindung zum Herrn durch die innere Kirche mit ihm. Aber auch das wäre alles ohne Effekt für unser Leben, wenn wir es nicht im Leben dann auch realisieren würden. Was das auch aber auch immer für jemanden bedeutet, denn wie gesagt, das Gewissen ist sehr individuell. Und es wurde so schön ja gesagt, der Herr zerbricht ja nicht das Rohr, sondern er führt nur. Ein Mensch, der sich ein Gewissen aus seinem Verständnis gebildet hat, als ein Geschenk des Herrn, wird nach diesem Gewissen dann ja auch sein Leben ausbreiten hier auf dieser Erde und wird es auch mitnehmen ins Jenseits. Jetzt habe ich, weil ich ja mit Absicht, das ist ja ein sehr komplexes Thema, ein sehr wichtiges Thema, habe ich noch einen Brief hier zu verlesen, der jetzt unmittelbar für unsere Diskussion von Bedeutung sein kann und auch für die Aktualität des Themas. Und hier heißt es von einem Herrn Dorn. Dieser Herr Dorn lebt in Gotha, wir haben ihn auch schon kennengelernt. Er war übrigens auch mal hier in Berlin. Und hier heißt es: Hallo Swedenborg-Zentrum. Vielen Dank für das Programm. An Beine Spende. Sie haben interessante Themen von Oktober bis Januar 2013. Gibt es dazu Niederschriften und so weiter? Und jetzt zum Thema Beschneidung meine Meinung. Auch wenn es diese seit Tausenden von Jahren gibt, ist es eine Körperverletzung. Und da sie nur von einem Teil der Weltbevölkerung, Moslems und Juden, praktiziert wird, kann man sie nur religiös begründen, nicht medizinisch. Im Fernsehen hat der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Deutschland gesagt, auch das Jesuskind wurde beschnitten. Dazu sage ich, Jesus hat sich dagegen nicht gewehrt. Er hat sich auch gegen die Kreuzigung nicht gewehrt. Damit hat er der Beschneidung nicht zugestimmt. Ein Rabbi hat in einer anderen Fernsehsendung behauptet, Gott hat bei der Erschaffung des Menschen einen Fehler gemacht. Etwa bei den Moslems oder Juden? Fragezeichen. Bei Lorbe habe ich gelesen, dass Gott keine Fehler macht. Und davon bin ich überzeugt. Also, man sollte die religiöse Beschneidung abschaffen. Genauso bestimmt wie die Beschneidung von Mädchen und die Steinigung von Frauen, was als grausam verurteilt und mit Recht auch bekämpft wird. Denn was sagt Jesus? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das können Sie bei Ihrem Vortrag als Meinung eines Christen und Lorbeer-Anhängers vorlesen. Ja, also insofern habe ich den Brief tatsächlich vorgelesen, weil wir ja aufgrund der Aktualität und aufgrund jetzt unseres Vortrages selbst auch zu einer Meinung in dieser Sache kommen können. Wie gesagt, die Beschneidung ist ein Zeichen für die Juden und Moslems im inneren Sinn der Reinigung, und die Taufe ist auch ein Zeichen der Reinigung oder auch der Wiedergeburt.